Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
Ja, mein Gast ist jemand, der hat ein Vorbild und das heißt Stephen King. Seine schärfste Kritikerin ist seine Frau und er lebt mit zwei ganz großen Hunden am Waldrand in der Nähe von Bremen. Heute ist ja wieder Sonntagstalk-Time und ich habe mir den Bestseller-Autor Andreas Winkelmann eingeladen. Moin, guten Morgen, Andreas.
Ja, hallo und guten Morgen.
Ja, Thriller-Bestseller-Autor. Wir wollen dich heute ein bisschen besser kennenlernen und eintauchen in deine schreibende Welt. Weißt du, was mir auffällt, wenn ich mir ein Krimi kaufe? Es ist immer rot-schwarz, rot-schwarz, rot-schwarz. Ich mag die Farben, aber manchmal denkt man, okay, pink wäre wahrscheinlich falsch, aber die Cover haben irgendwie immer alle eine ähnliche Farbschattierung, oder?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Verlage sich da so ein bisschen treiben lassen von dem, was gerade angesagt ist, auch was Titel angeht und was die Farbe angeht. Ich hätte auch gerne mal wieder ein weißes Cover, weil ich auch so ein Schnee- und Wintermensch bin.
Ja, genau. Da haben wir beide etwas gemeinsam. Die unterschiedlichen Schattierungen von Weiß können ja in Nuancen sehr, sehr herausfordernd sein. Schläfst du denn gut mit all deinen Thriller-Figuren, die du unter vielen Pseudonymen ja parallel jonglieren musst? Es ist Sonntagmorgen, viele stehen gerade auf. Muss ich mir Sorgen machen um deinen Schlaf, lieber Andreas?
Nein, das musst du nicht. Ich bin heilfroh, dass, obwohl ich das schon so lange mache, ich tatsächlich jede Nacht 8 Stunden wie ein Baby schlafe.
Also keine Figuren, an denen du gerade schriftstellerisch tätig bist, die dir den Schlaf wecken. Ich höre von wispernden Stimmen von Friedhöfen nebenan, also alles okay.
Ja, diese Art Gespräche genieße ich dann im wachen Zustand. Also ich gehe auch ganz gern mal nachts raus und gehe auch gern mal nachts über den Friedhof oder durch den Wald. Das sind so ganz besondere Momente, die auch ein bisschen was mit der Kreativität und mit mir machen. Aber wenn ich schlafe, dann schlafe ich und dann habe ich mit all dem nichts mehr zu tun. Das hält aber auch meine geistige Gesundheit stabil.
Okay, über die Friedhofspaziergänge müssen wir gleich nochmal reden. Aber wären wir beide an diesem Sonntagmorgen nicht miteinander im Gespräch, wie sieht der sonst aus, ein Sonntagmorgen? Ist der auch mit Arbeit und Schreiben verbunden oder dann doch mit der Gassi-Runde?
Es ist sowieso jeder Tag bei mir erst einmal mit der Hunderunde verbunden. Mhm. Bevor ich mich an den Schreibtisch setze, brauche ich unbedingt Bewegung, so circa eine Stunde. Und der Hund braucht es auch, fordert das ja ein.
Ja.
Also mache ich das erstmal und dann geht's an den Schreibtisch. Und wenn ich aktuell an einem Buch dran bin, dann macht da auch der Sonntag keine Ausnahme. Genauso wie Heiligabend oder Silvester oder Geburtstag. Dann muss ich auch jeden Tag diese 3-4 Stunden schreiben.
Also das ist Pflicht, denn von nichts kommt ja nichts. Ne?
Ja, genau.
Hast du ja auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt, wenn ich das richtig erinnere, dass immer alle denken, du liegst da in der Hängematte irgendwo kurz vor der Weser und wartest, bis dich die Muse küsst. Das ist ja nun nicht der Fall.
Ja, ich habe das am Anfang ausprobiert und das ist nie passiert. Also es kam jemand vorbei und hat mich geküsst und habe gedacht, nein, dann ist es wahrscheinlich doch Arbeit, die Schriftstellerei.
Ja, vielleicht hättest du ein Labello benutzen sollen oder hattest raue Lippen. Wer weiß, woran das dann tatsächlich lag. Warum unterschätzen so viele die Disziplin beim Schreiben?
Ich glaube, das hat mit der Vorstellung zu tun, dass kreative Menschen halt besonders befähigt sind, in sehr kurzer Zeit dann ihre Arbeit, wenn man es so nennen will, auch auszuführen. Mhm. Man denkt zwar, ein Buch dauert ein Jahr, das zu schreiben, aber jeden Tag irgendwie nur eine halbe Stunde. Und das ist zumindest bei mir nicht der Fall. Ich brauche nicht so lange für ein Buch, aber ich muss dann auch jeden Tag 4, 5, 6 Stunden daran arbeiten. Diese Disziplin brauche ich selber, um in der Geschichte drin zu bleiben. Mhm. Und wenn man 2 Bücher pro Jahr veröffentlicht, und das mache ich ja schon eine ganze Weile, dann braucht man das auch, um diesen Arbeitsanfall überhaupt zu schaffen.
Ja, also das muss man auch mal sich vorstellen. Das ist ja ähnlich wie in der Musikbranche. Wenn es bei den Bands läuft in den Charts, dann erwarten ja die Plattenfirmen auch neues Album, neue Single muss raus. Ja. Und das heißt eben auch zweimal abliefern. Heißt natürlich zweimal den Plot sich ausdenken, niederschreiben, korrigieren. Das ist schon ein großes Pensum. Also diese romantische Vorstellung, von der musstest auch du dich verabschieden oder gab es die bei dir nie?
Die gab es vielleicht ganz früher mal, als ich 14, 15 war. Da habe ich aber dann schnell gelernt, dass das mit dem Arbeitsalltag eines Schriftstellers nichts zu tun hat. Mhm. Das heißt, sich auf den Hintern zu setzen und stundenlang sich auf eine Sache zu konzentrieren und dabei zu bleiben und das jeden Tag. Ich finde das immer, das macht mir auch Spaß. Auch wenn sich das jetzt das vielleicht furchtbar anhört, aber nein, es macht mir Spaß.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du an Handschellen an deinen Arbeitsplatz geführt wirst. Aber dieses Sitzenbleiben, dieses sich Konzentrieren, das heißt ja auch, dass du einen sehr hohen Konzentrationslevel hast. Also wenn ich mich so im Großraumbüro umschaue, hält es da kaum einer mal für 4-5 Stunden kontinuierlich aus.
Ja, das muss man schon haben. Dabei muss ich aber unterscheiden, diese reine kreative Arbeit, also wenn ich einen Text ganz neu zu Papier beziehungsweise in den Laptop bringe, das sind 3, maximal 4 Stunden, dann ist dieser kreative Akku auch erstmal leer. Es gibt immer noch viel anderes zu tun, also eine Redaktion zu machen, über die Texte nochmal rübergehen, ein Hörbuch bearbeiten und so weiter. Das füllt dann schon den Tag aus. Aber das rein kreative Arbeiten kann ich zumindest nicht länger als 4 Stunden pro Tag durchhalten.
Also dieses ganz nah dranbleiben an den Figuren. Dann verrate ich dir gleich, wie lange deine Kollegin Nele Neuhaus braucht für einen neuen Krimi. Ihr bettelt euch ja immer gerne mal auf der Bestsellerliste bei den Krimis und bei den Thrillern. Und was vielleicht Voraussetzungen sind, damit du eben kreativ sein kannst. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Andreas Winkelmann. Bis gleich.
Mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk ist eigentlich der Beweis, dass man nicht nur einen Beruf in seinem Leben braucht, um die Miete zu zahlen. Denn er war Soldat, er war Sportlehrer, er war Versicherungskaufmann und Taxifahrer. Aber vielleicht braucht man eine Leidenschaft wie Andreas Winkelmann, um seit Jahren die Bestsellerlisten zu stürmen. Hier im hr3 Sonntagstalk gibt er uns heute, das hoffe ich auf jeden Fall, einen Einblick in das Leben so eines Erfolgsautors. Was brauchst du denn dafür, Andreas, wenn du arbeitest? So einen bestimmten Stuhl oder Getränk? Muss das Licht gedimmt sein oder vollkommene Stille herrschen? Kannst du überall arbeiten oder bist du der Typ, der auch schon mal im Café schreibt?
Mittlerweile kann ich wirklich überall schreiben. Das bringt so meinen Alltag mit sich. Ich bin viel unterwegs und muss das auch noch können, gerade so auf Lesereisen. Aber eigentlich schreibe ich am allerliebsten zu Hause und ich brauche morgens eine Tasse Brennnesseltee.
Brennnessel.
Ja, genau.
Okay, warum lachst du jetzt selber? Weil ich mich dir so vorstelle.
Merkwürdig anhört. Ja, also irgendwie, wenn ein Whisky und eine Zigarre wäre vielleicht ein bisschen cooler für einen Schriftsteller, oder?
Ja, Brennnesseltee, aber klingt auch irgendwie außergewöhnlich. Gehst du selbst raus und pflückst den selber, oder?
Ja, in der Tat. Ich wohne ja sehr ländlich und die Brennnessel wächst eigentlich genau vor der Tür und ich brauche mich nur bücken, wenn ich rausgehe.
Und muss aber erst Gummihandschuhe anziehen, oder wie pflückt man eine Brennnessel? Weil danach brennen ja deine Finger, wenn du damit auf den Laptop hacken willst.
Ja, man muss einfach den Stiel nur von unten nach oben anfassen. Also nicht einfach flach drauf fassen, sondern mit den Fingern von unten nach oben gehen, dann verbrennt man sich auch nicht.
Ah.
Das geht schon, ja.
Okay.
Ja, das und dann sitze ich am Schreibtisch und dann brauche ich eigentlich nur noch laute Musik.
What?
Beim Schreiben, ja. Also ich habe so...
Im Raum oder direkt in den Gehörgängen? Direkt dran?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn ich ganz allein bin, dann ist der Raum Bescheid und wenn ich jemand anderen damit stören würde, die Familie stören würde, dann setze ich halt eben Kopfhörer auf.
Und hast du dein Ticket mit deinem Konzert auf Wacken dann irgendwie mitgeschnitten und hörst das laut oder was hörst du? Was inspiriert dich?
Ich höre ganz, ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Das hängt immer davon ab, was ich gerade schreiben will, in welchen emotionalen Zustand ich mich versetzen will. Wenn das eine harte Szene ist, wenn ich in den Kopf eines Psychopathen eintauche, dann ist das aber auch schon mal Hardrock. Dann kann das auch mal Rammstein sein. Mhm. Und wenn ich aber eine etwas weichere oder eine gemütliche, sage ich mal, Szene schreibe, dann passe ich die Musik an. Dann sind es Balladen. Ob das jetzt Bon Jovi sind, ich bin auch noch ein bisschen oldschool, was meine Musik-Playlists angeht.
Macht nichts. Hauptsache spielen auch mal Bon Jovi hier.
Hauptsache die Emotion passt, die da bei mir geweckt wird.
Okay, und das lenkt dich nicht ab, weil viele von den Songs, von den alten Songs, die kennen wir ja, da kann man uns ja nachts wecken und wir können den Text mitsingen, aber das lenkt dich dann nicht ab von deinen zweiten Worten, mit denen du dich ja auch beschäftigst, nämlich denen, die du in den Laptop schreibst.
Das lenkt mich deshalb nicht ab, weil, wie du eben schon angerissen hast, das ist Musik, die ich schon 1000 Mal gehört habe.
Mhm.
Die läuft praktisch so im Hintergrund, ich nehme sie wahr und fühle, was das Lied vielleicht auch einfühlen lassen soll.
Emotionaler Trigger dann.
Ja, genau, aber auf den Text muss ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, der ist schon so fest verankert im Kopf.
Okay, und du hast ja unterschiedliche Pseudonyme. Also ich rede ja jetzt, gehe ich mal von aus, mit Andreas Winkelmann und nicht mit Frank Kodiak oder Frank Kodiak oder Hendrik Winter. Brauchen dann Frank und Hendrik andere Songs als Andreas Winkelmann?
Ja, brauchen sie schon. Das sind zwei ganz unterschiedliche Menschen. Es ist nicht immer einfach, weil wir uns ein Büro und einen Kopf teilen und kannst dir vorstellen, das führt auch manchmal zu Schwierigkeiten, zumal der Franken recht manchmal unangenehmer Typ ist, der auch viel trinkt und seine Tassen und Gläser und sowas nicht abräumt. Und wir haben so ein Agreement, der schreibt nachts, ich schreibe tagsüber und wenn ich morgens ins Büro komme, dann steht dann sein Kram noch rum, den ich erstmal wegräumen muss.
Wie Kollegen, ist schlimm, die nicht ihren Arbeitsplatz aufräumen.
Ja, genau, der Kaffee ist leer und so weiter und so fort.
Und ihr seht euch ja nie, dadurch kannst du es ihm auch nie direkt mal sagen, aber hast du schon versucht, ihn zum Aufräumen zu bringen?
Ist hoffnungslos. Ich habe es versucht, aber ist hoffnungslos. Wenn ich ihn unter Druck setze, dann schreibt er nicht mehr gut. Und das will ich ja auch nicht. Ich möchte ja schon auch, dass er ein gutes Buch am Ende abliefert.
Okay. Wie viele Therapiestunden hast du für dieses Wirrwarr in deinem Hirn schon genehmigt bekommen?
Ich fühle mich wunderbar. Ich brauche keine Therapiestunden.
Okay. Was ist mit Hendrik?
Hendrik ist nochmal wieder ein ganz anderer Typ Mensch, der mit uns beiden eigentlich nicht viel zu tun hat. Das ist auch ganz gut. Ich würde ihn und Frank auch nie zusammenbringen wollen.
Okay.
Hendrik und ich funktionieren schon ganz gut miteinander. Ist ein Einzelgänger, ist mehr ein softer Typ, schreibt ja auch mehr in die Richtung Love Story, Dramen. Das ist nicht immer mit dem Thriller-Genre kompatibel, aber ist ein echt netter Kerl.
Okay, aber in Urlaub würdest du eher mit Frank fahren als mit Hendrik?
Mit Frank kann man deutlich mehr Spaß haben im Urlaub. Ja. Man fällt aber auch auf.
Okay, aber das macht ja nichts. Und du bist ja auch derjenige, der sich immer wieder physisch dann tatsächlich auch spüren muss. Als Bremerin weiß ich natürlich, dass du schon, ich glaube, im oberen zweistelligen Bereich den Brocken schon bestiegen hast. Da gibt es, glaube ich, schon so eine eigene Andreas-Winkelmann-Spur hoch auf den Brocken, weil einfach kein anderer Berg bei uns in der Nähe ist. Ja. Aber auf der anderen Seite machst du ja auch große Abenteuer, wo du dich dann physisch nochmal spürst. Also das wäre dann in der Kombination Frank und Andreas dann natürlich besser.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und das brauche ich auch. Also dieses Physische, ich bin ein sehr körperbetonter Mensch, habe ja auch mal Sport studiert und ich brauche dieses Rausgehen einfach. Und aus lauter Verzweiflung dann halt eben sehr, sehr oft auf dem Brocken, weil es der nächste Berg ist und der einzige bei uns im Norden. Und zu anderen Gelegenheiten dann alle, also ich bin auch schon dreimal zu Fuß über die Alpen gelaufen, ich habe da alle höchsten Berge bestiegen und auch die tiefsten Schluchten und ich mache halt alles, was draußen geht, ob das jetzt Kajakfahren ist oder Bergsteigen, Klettern. Lange Radreisen etc.
Oder Müll an Nord- und Ostsee einsammeln. Also genau. Ich merke schon, du brauchst da einen Reiz, um dich dann diese 4-5 Stunden kreativ dann auch auslassen zu können. Das freut mich sehr, dass wir darüber vielleicht gleich noch ein bisschen mehr hören. Andreas Winkelmann hat einen neuen Thriller raus. Das Letzte, was du hörst. Ein Podcast, der Tausende begeistert, der süchtig macht und der den Tod bringt. Und Stimme spielt da eine große Rolle. Reden wir gleich über Stimmen. Gleich mehr mit dir, Andreas. Das Gruselige am ländlichen Niedersachsen bei Bremen ist die Stille, sagt mein heutiger Gast Andreas Winkelmann. Zwar braucht er die Stille sicherlich zum Arbeiten, aber was macht die Stille sonst mit dir? Also du bist ja ein sehr aktiver Mensch. Ich finde es dann doch überraschend, wenn man viel über dich liest, Andreas, dass du doch so jemand bist, der naturnah ist. Da ist es ja auch nicht immer still, aber auch die Stille braucht. Nicht die Großstadt.
Genau, das ist wirklich so. Ich brauche die Stille. Ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, der es aber irgendwie geschafft hat, im Laufe seines Lebens auch nach außen zu gehen. Menschen, die so sind, strengt das aber an, extrovertiert zu sein. Und um mich wieder aufzuladen, brauche ich dann die stille Zeit mit mir selbst. Daraus ziehe ich die allermeiste Energie, die ich dann wieder für meinen Alltag brauche. Mhm. Ich habe da so eine gesunde Mischung gefunden.
Die dir gut tut. Hat dich denn ins Rampenlicht und nach draußen dann geschubst? Die Promo-Abteilung deiner Verlage? Weil du hast ja so viele unterschiedliche Tätigkeiten gemacht in der Fitnessbranche als Taxifahrer, bei der Bundeswehr, Sportstudium, Versicherungsverkäufer, Job in der Honigfabrik. Also all das sind ja nicht nur Tätigkeiten, wo man dann ganz isoliert ist.
Ja, das habe ich selbst getan. Also ich bin ein Mensch, der sich auch gerne seinen Ängsten stellt und sich denen aussetzt. Und diese Ängste, auf Menschen zuzugehen, sich mit wildfremden Menschen zu unterhalten, die hatte ich halt als Jugendlicher und als Kind. Und da habe ich daran gearbeitet und mich ich habe lange Jahre in der Fitnessbranche gearbeitet, da ist man den ganzen Tag mehr oder weniger auf der Bühne unter Menschen. Muss Gespräche führen, muss Smalltalk machen. Ich habe mir ganz bewusst solche Situationen gesucht und dann wächst man natürlich daran und wird darin noch immer besser.
Und die Jugend als schüchterner Jugendlicher, Andreas, kann ich mir auch schwer vorstellen.
Ja, war es. Erstmal irgendwie so eine Form zu finden, sich auszudrücken, wenn man aus einem Elternhaus kommt, in dem es keine Bücher gibt zum Beispiel, man selbst aber sehr, sehr viel liest, also man gar keine Ansprechpartner hat für das, was im Kopf so vor sich geht. Da wird man dann schon etwas zurückgezogen und ruhig und Freundeskontakt, Schützenfest, Fußballspiel und so weiter. Das war bei mir nicht so ausgeprägt aus diesen Gründen.
Das heißt, es gab auch gar keinen Resonanzraum für deine Interessen? Verstehe ich dich da richtig? Ja, also man braucht ja immer so ein Ja, vielleicht auch natürlich ein Sparringspartner, aber manchmal auch Ideengeber, jemand, der diese Tür dann öffnet, dieses kreative Fenster, so will ich es mal nennen, damit das auch Raum findet, sich zu entfalten.
Ja, das gab es bei mir leider nicht. Da war ich sehr autark und alleingelassen. Da gab es in meinem Elternhaus und unter meinen Geschwistern gar kein Interesse daran, an dem, was ich tue. Es gab mal irgendwann einen Onkel, der mal ein erstes meiner Manuskripte gelesen hat. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das hat mir was bedeutet. Er hat es gelesen und fand es auch interessant, hat mir auch aufgezeigt, wo die Fehler und Schwächen drin liegen. Aber da war dann mal jemand, der Interesse gezeigt hat. Mhm. Und wenn es nur sehr wenige Menschen gibt, die das tun, dann zehrt man davon aber auch sehr lange.
Mhm. Weiß der Onkel um diesen wichtigen Moment?
Weiß er. Er kam mal zu einer Lesung und da habe ich ihm das nochmal gesagt, wie wichtig das damals für mich war.
Aber andererseits ist ja das, was du gelesen hast als Jugendlicher, auch nicht so in der Schule jetzt auf positive Gegenliebe, denn nennen wir es mal so vorsichtig, ja, bei der Lehrerschaft gestoßen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das waren am Anfang diese Groschenromane, die kosteten damals irgendwie 1,20 Mark. Das konnte ich mir gerade noch so leisten. Mhm. Habe dafür Werbezettel ausgetragen tagsüber, damit ich mir solche Heftchen leisten konnte. Und das war natürlich in den Augen meiner Lehrer unterirdisch, was ich da gelesen habe. Ich habe so die Angewohnheit gehabt, vorm Unterricht immer so unterm Tisch noch zu lesen.
Ja.
Und dann habe ich oft nicht mitgekriegt, wenn der Lehrer oder die Lehrerin reingekommen ist. Und
weil du so eingetaucht bist. Siehst du,
war,
so geht es deinen Leser und Leserinnen heute eben auch. Wir verpassen dann irgendwelche U-Bahn-Stationen, weil wir den aktuellen Andreas Wickelmann dann tatsächlich lesen.
Ja. Die haben mir das dann immer weggenommen.
Hast du alle Hefte zurückbekommen oder müssen wir nochmal an deine alte Schule gehen?
Ich müsste eigentlich nochmal an meine alte, wir sind oft
umgezogen. Ich komme erst zum Klassentreffen, wenn ich meine Hefte wiederkriege. Ja, fragt man sich eigentlich auch, ob die Lehrer das dann selber irgendwie abends am Feierabend dann selber gelesen haben, ne? All die Sachen, die von uns einkassiert haben, all die Walkman und so. Kennen die ja heute gar nicht mehr, Walkman. Na gut, Andreas Wickelmann ist ein Mann, der gerne schreibt und dafür brauchst du eben Rückzug. Bist du ein Schreiber, ein Autor, der den Plot von A nach Z durchkonstruiert? Ich weiß von Nele Neuhaus, die ja nur alle 2 Jahre einen neuen Krimi schreibt, dass die Fans zum Beispiel sehr akribisch darauf achten, dass du als Autor oder als Autorin auch keinen Fehler machst. Fehlerquote muss gering sein beim Thriller, oder?
Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, dass man ausgerechnet bei Krimi- oder Thriller-Autoren darauf achtet oder jeden kleinen, noch so kleinen Fehler sucht. Ist aber tatsächlich so, das kann ich bestätigen.
Was ist denn der letzte Fehler, wo du dich geärgert hast, dass du vielleicht einen Hinweis bekommen hast von Fans, wo du was übersehen hast?
Einmal eine Namensverwechslung. Das passiert mir häufiger, weil ich dann beim Schreiben im Flow bin und mir das im Nachhinein vielleicht nicht auffällt. Peinlich war aber, als ich irgendwas über die Halswirbelsäule geschrieben habe und da die Anzahl der Halswirbel, die da rausrutschen können, da lag ich falsch. Irgendwie gibt es nur 5 und ich habe 6 geschrieben oder so. Irgendwas um den Dreh war. Das ist dann schon peinlich. Das müsste ich besser wissen.
Ja. Okay, da gibt es ja auch nochmal ein Lektorat und irgendeine Germanistikstudentin oder Student, der auch nochmal drüber schaut, aber die haben es auch alle, haben doch keine Halsschmerzen.
Ja, haben es auch nicht gemerkt.
Nackenschmerzen.
Ja. Aber ich bin tatsächlich niemand, der vorher plottet. Das war ja eingangs deine Frage.
Ja, danke, dass du mich an meine eigene Frage erinnerst.
Gerne. Ob ich am Anfang oder bevor ich anfange zu schreiben, schon meinen Plot kenne? Nein, ich bin ein intuitiver Schreiber. Um schreiben zu können, muss ich tatsächlich auch schreiben, muss diesen Akt auch vollführen. Am PC sitzen und die Finger müssen über die Tastatur fliegen und dann entwickelt sich die Geschichte. Erzähle ich mir die Geschichte selbst und dann geht's los und dann weiß ich aber auch noch nicht, wo es mich hinführt.
Also du schaust dir selbst beim Schreiben über die Schulter oder aus deinem Kopf, wo dann noch Platz ist, auch nochmal mit auf dich schreibend?
Kann man sich so vorstellen, ja. Das wäre so, als ob ein Außenstehender mir diese Geschichte erzählt in meinem Kopf.
Klingt schön.
Ist auch spannend. So bleibt das Schreiben ja für mich spannend. Ich weiß ja noch gar nicht, was passiert, wenn ich loslege.
Stimmt.
Wo es mich hinführt. Das würde alles verloren gehen, wenn ich vorher plaudern würde.
Aber dann
würde.
Bist du ja genauso neugierig und in der gleichen Position schreibend wie wir Leser und Leserinnen.
Ja, und ich finde, genau das brauche ich auch, um eine spannende Geschichte schreiben zu können, die auch für die Leserinnen und Leser dann auch überraschend ist.
Und dann kommt sowas bei raus wie das Letzte, was du hörst. Also gleich müssen wir wirklich über Stimmen reden. Bis gleich.
Erst macht sich mein heutiger Gast einen Brennnesseltee, dann dreht er die Musik laut und daraus sind 25 Bücher entstanden mit diesen ersten beiden Schritten. Praktisch alle haben die Bestsellerlisten gestürmt. Andreas Wickelmann ist ein Superstar unter deutschen Thriller-Autoren. Andreas, wer sind eigentlich die, die dir dann noch Verbesserungsvorschläge machen dürfen? Wer darf zuerst in deine Bücher schauen, sie zuerst lesen? Deine Frau, deine Tochter?
Genau, also meine Tochter fiel ja über viele Jahre für diese Aufgabe eigentlich
Weg.
Weg, ja.
Genau. Stimmt, das ist eigentlich nichts, was man als Eltern...
Seitdem sie 16 ist, darf sie das. Und es war halt immer meine Frau, schon immer, dass sie als allererstes mein Manuskript zu lesen bekommen hat. Aber dann auch erst, wenn das Manuskript wirklich fertig war. Keine Teilstücke, ich muss selber erstmal zufrieden sein. Und danach geht es dann direkt an den Verlag, an den Agenten und an den Verlag. Da ist sind nicht viele zwischengeschaltet.
Und wie schnell ist dein Level von eigener Zufriedenheit nach all den Jahren des Schreibens?
Es wird immer anspruchsvoller, mein eigenes Level zufrieden zu sein. Mhm. Aber das finde ich auch gut. Wie soll man sich weiterentwickeln, wenn das nicht so wäre?
Also das ändert sich ob der Erfahrung, die du ja mittlerweile hast. Wie viele sind es? 24 oder 42? Habe ich da einen Zahlendreher drin?
Tatsächlich sind es 25 dieses Jahr. Jetzt im Moment sind 25 veröffentlichte Bücher auf dem Markt.
Mhm. Ja. Und bist du beim 25. strenger gewesen mit dir als beim 15. und beim 5.?
Ja, auf jeden Fall.
Also was würdest du heute nicht mehr machen, was ich nenne es jetzt Anfängerfehler, obwohl du ja nach dem 15. Buch auch kein Anfänger mehr bist?
Ja, ich würde zum Beispiel nicht mehr mit dem Wetter anfangen. Das habe ich am Anfang ganz oft gemacht meiner Karriere. Das gleiche auf der ersten Seite irgendwie eine Wetterbeschreibung, weil ich das auch mag. Ich bin ja so ein Naturmensch und ich kann das auch beschreiben. Ich kann Wetter fühlen, Natur fühlen, kann es auch beschreiben. Aber das hat nicht unbedingt in der ersten Szene was zu suchen. Da muss erstmal Spannung aufgebaut werden. Sowas zum Beispiel.
Also oder kein langes Vorspiel, gleich reinkommen.
Ja, gleich rein, mitten ins Geschehen, den Zuschauer gleich, die Leserin und Leser gleich abholen an der Stelle. Und das Wetter kann man dann irgendwo in der Mitte nochmal beschreiben.
Naja, Zuschauer sind wir ja auch so ein bisschen, wenn die Bilder, die du uns im Kopf dann schreiben schaffst, dann bauen die sich ja auch wirklich bei uns auf. Also Podcast ist ja ein Medium, was große Erfolge mittlerweile feiert. Also es gibt den Deutschen Podcastpreis, es gibt Podcast-Rankings, es gibt Podcasts, für die du was bezahlen musst oder die frei zugänglich sind. Und da du ja sowieso jemand bist, der gerne Zeitgeistphänomene wie Essenslieferdienste, Fitness-Tracker, Social-Media-Fahrdienste mit einbaust in deine Werke, war es jetzt Zeit für das Phänomen der Podcast. Welche hörst du denn?
Ich höre fast gar keine Podcasts, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Und wenn ich Podcasts höre, dann sind das so Sachen wie Frei raus oder Weltwach, Dinge, die mit Outdoor-Leben zu tun haben.
Und hörst du die dann auch Outdoor oder dann, wenn du von deiner eigenen Outdoor-Hunderunde, richtigen Urlaubs-Outdoor-Runde zurück bist?
Eigentlich höre ich das nur beim Autofahren. Bei längeren Strecken.
Mhm. Weil in der Natur selbst würde es dich dann stören?
Da würde es mich stören, da möchte ich gerne die Natur hören.
Okay. Ja. Auf jeden Fall ist Sarah in Das Letzte, was du hörst, süchtig nach dem Podcast Hörgefühlt. Ja, und der schlägt unzählige Fans in seinen Bann. Podcaster Mark hat das, was viele ja in der Stimme dann eben auch haben, so ein tragendes Kissen, so wird's ja beschrieben, mit seinen Worten, die ja so ein bisschen Honigbalsam sind, die Trost auch spenden und ja Zuneigung suggerieren. Kann sich denn Sarah auf diese Zuneigung, Achtung, Fangfrage, verlassen?
Aber natürlich.
Ah, mach mal die Stimme nach von Marc.
Marc Maria Hagen ist ein sehr zuverlässiger, sehr netter, sehr empathischer Mensch. Das ist nicht nur seine Stimme, wenn man bei ihm privat ist. Das ist tatsächlich so, als ob man auf ein weiches Bett gebettet werden würde.
Oh, wie so ein Topper auf einer tollen Matratze.
Man kann total loslassen und sich ihm hingeben und sich von ihm... Stopp, hier darf ich nicht weitermachen,
glaube ich. Ich bin schockverliebt in deine neue Stimme, Andreas. Krieg Gänsehaut, du solltest häufiger mit dieser Stimme arbeiten. Okay, und dieser Podcaster hat natürlich, wie das bei Thriller so ist, einen dunklen Hintergrund. Wie redet man über einen Thriller, ohne zu viel zu spoilern?
Ohne zu spoilern, ja, ist
das schwierig. Das ist ja echt die Herausforderung. Also wie manipuliert denn dieser Marc Maria Hagen seine Hörer und Hörerinnen?
Also zuallererst einmal erkennt er natürlich ganz genau seine Fähigkeiten und manipuliert seine Zuhörerinnen, sind es ja meistens, mit seiner Stimme. Das hat er wirklich drauf. Was darüber hinaus noch in diesem Thriller passiert, wie er dann die Zuhörerinnen dann manipuliert, wenn dieser Schritt getan ist, das wäre schon etwas zu viel verraten. Nur so viel, und das steht, glaube ich, auch auf dem Buchcover, es gibt auch noch einen anderen Marc Maria Hagen hinter dieser scheinbar Gutmensch-Fassade. Und die ist alles andere als gut.
Okay, also wir reden gleich weiter über Das Letzte, was du hörst, gemeinsam mit Andreas Winkelmann, Autor von Das Letzte, was du hörst. Bis gleich. Ich habe ja schon, Andreas, Angst, wenn ich irgendwie in den dunklen Keller steigen muss, geschweige denn Freunde in einem Haus, was alleine in einem Wald steht, besuche, am helllichten Tage ankommen, ist noch ganz schön, aber im Dunkeln dann zurück zur Ausfahrt oder zum Auto zu gehen, finde ich schon ein bisschen schwieriger, obwohl ich auch gerne in der Natur bin. Dies ist aber ein aktuelles Buch, ein aktueller Thriller, das letzte, was du hörst, was auch in der Natur spielt. Wir haben ja gesagt, wir können nicht so viel verraten, aber du bist ja ein sehr naturnaher Mensch. Aber hat der aktuelle Thriller auch was mit deiner Liebe zur Natur zu tun?
Zumindest habe ich einige Motive hergenommen, denen ich begegnet bin in der freien Natur. Mhm. Ein Baum zum Beispiel, ein Waldstück ganz in der Nähe, wo ich lebe, an dem sich mal ein junges Mädchen umgebracht hat. Da gehe ich eigentlich immer mit dem Hund dran entlang. Mhm. Und das macht natürlich was mit mir. Und solche Sachen sauge ich auch auf und irgendwo finden die sich immer in irgendwelchen Büchern wieder.
Also dieser Baum ist jedes Mal besetzt mit dieser Erinnerung durch den Tod des Mädchens und davon kann man sich dann auch nicht befreien.
Nein, das ist immer irgendwie im Kopf. Und da bleibt es auch so lange, bis ich das in irgendeinem Buch aufgearbeitet habe. Danach wird es dann besser.
Okay.
Und solche Sachen habe ich viel in meinen Büchern. Und ich suche auch immer, wenn ich Szenen kreiere, die Möglichkeit, mich irgendwie in der Natur zu bewegen.
Aber warum läufst du dann nachts über einen Friedhof? Du könntest ja auch über, keine Ahnung, die Wümmewiesen laufen oder Sonstiges.
Auch das ist schön.
Es gibt auch schöne Orte in Bremen, um das nur noch mal zu sagen, weil du lebst ja im Norden. Du bist heute aus Berlin zugeschaltet. Aber was schenkt dir dann der Friedhof? Also die Stimmen, die dir dann dazu fliegen oder die Geschichten, die du entspinnst in deinem Autorenkopf, weil du die Namen liest oder die Jahrgänge oder was ist das?
Das könnte ich ja auch tagsüber tun auf dem Friedhof, wenn es um die Namen geht. Und das mache ich auch. Wenn ich mich nachts solchen Situationen aussetze, dann geht es in vorderster Linie darum, also wir kennen das ja alle, also ein Friedhof ist ja nachts nicht gefährlich und trotzdem haben wir besonders nachts Angst auf einem Friedhof. Und da sind wir wieder bei dem Thema Angst. Ich setze mich dann meiner Angst aus. Wenn ich authentisch darüber schreiben will, dann muss ich das auch erleben können.
Und was passiert dann mit dir, wenn du dich hier auseinandersetzt? Also brauchst du mehrere Anläufe oder bist du jemand, der sofort ins kalte Wasser springt?
Nee, ich liebe den Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Das ist meine Art, das ist mein Wesen. Da komme ich sehr gut mit zurecht. Ich brauche nicht so viele Anläufe.
Und das, was du dann da in dem Augenblick spürst an diesem Abend, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Friedhof oder an dem Baum, an dem sich das junge Mädchen erhängt hat, diese Emotionen verarbeitest du dann, verwebst du dann mit deinen aktuellen Texten?
Genau. So muss man sich das vorstellen. Vielleicht ist das ein bisschen Kunstfertigkeit und ein bisschen Talent, das man als Schriftsteller mitbringen muss, dass man einerseits beobachten kann und andererseits aber auch die passenden Gefühle dazu abspeichern kann. Die sind dann nicht weg, die nehme ich mit, die trage ich auch vielleicht Jahre mit mir rum, bevor sie in irgendeinem Buch dann passen. Aber die sind dann in dem Moment, wo ich sie brauche, auch wieder zur Stelle.
Aber du hättest auch fast eine Fitnessstudio-Kette übernehmen können. Ja. Dann müsstest du nachts nicht über den Friedhof laufen, Andreas. Ich meine, man kann ja ein Riesenfan sein von Stephen King, ohne das gleich selbst umzusetzen.
Ja, ich weiß auch nicht, bin ich einmal falsch abgebogen vielleicht in meinem Leben? Ich bin mir nicht sicher.
Okay, hättest du auf deine Eltern gehört, weil du ja vorhin gesagt hast, und das ist ja eigentlich nicht lustig, sondern es ist ja nicht teilzuhaben an dem, was das eigene Kind, den Sohn interessiert, ist ja schon sehr abweisend auch. Was hätten sie sich denn für dich gewünscht?
Ich oute mich mal. Was sie sich für mich gewünscht haben, das haben sie dann ja auch, das musste ich ja auch machen. Wir haben auf dem Dorf gelebt und damals war das so, dass die Eltern eine Lehrstelle gesucht haben für die Kinder. Und zwar hat man dann das genommen, was gerade frei war. Ich wollte noch weiter zur Schule gehen und meine Eltern haben gesagt, hier wird jetzt Geld verdient. Und beim Bäcker ist eine Stelle frei, jetzt wirst du Bäcker. Also habe ich eine Ausbildung zum Bäcker und Konditor machen müssen. Mhm. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das wurde mir ausgesucht.
Hast du aber durchgezogen?
Habe ich durchgezogen. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen, habe auch mal 2 Jahre in dem Beruf gearbeitet, bevor ich dann zur Bundeswehr gewechselt bin.
Ich habe dieses Erlebnis, weil wir sind ja, du bist jünger als ich, aber bei uns war das auch so ein bisschen so, dass im Hotel erlebt. Ich habe auch durchgezogen und trotzdem fragt man sich ja, warum sind wir beide Durchzieher? Ja, warum gab es keinen Widerstand auf halber Strecke? Ich meine, du machst bestimmt jetzt tollen Butterkuchen und schöne andere Hefezöpfe und alles, was du toll kannst wahrscheinlich. Oder lebst du das gar nicht mehr aus, deine Kenntnisse aus der Zeit?
Mittlerweile nicht mehr. Es gab noch mal eine Zeit, wo ich immer derjenige war, der zu Weihnachten oder zu Geburtstagen die Torten machen musste. Mhm. Und das kann ich auch. Das macht doch Spaß, aber ich bin irgendwie aus Zeitgründen herausgewachsen.
Will man auch nicht mehr sein. Ja, okay. Gab es eigentlich noch mal eine Aussprache über diesen mangelnden Zuspruch und die fehlende Förderung und dieses Nicht-Aufgehoben-Sein mit seinen Talenten in der Familie? Kann man das anbringen, wenn der Erfolg dann da ist, um zu zeigen, Leute, Das ist jetzt meine Sahnetorte, mein eigenes Leben.
Das wünscht man sich natürlich. Also viele Jahre lang war es meine Motivation, meinen Eltern zu beweisen, dass ich das doch schaffen kann, weil meine Mutter mal zu mir gesagt hat, aus einer Handwerkerfamilie kommt kein Schriftsteller. Mhm. Und dieser eine Satz war für mich jahrelang Motivation. Da muss man irgendwann mit aufhören, sonst wird es ungesund, habe ich auch. Aber es war halt eben so. Aber wenn dann der Erfolg da ist, dann noch zu sehen, dass zum Beispiel mein Vater nie zu irgendeiner Lesung gekommen ist und nie ein Buch von mir in die Hand genommen hat, das ist dann schon auch nochmal bitter, dieses kalte Desinteresse. Ist wirklich bitter. Da hat es auch nie eine Änderung gegeben. Leider nicht.
Das ist bedauerlich, aber könnte eine Figur in deinem Thriller werden, der so kalt ist?
Ja, ich gebe es mal ehrlich zu. Natürlich verwebe ich in meine Stoffe auch immer das, was mich selber bewegt. Familiengeschichten stecken ja überall drin. Mhm. Jeder Psychopath, jeder Mörder bringt irgendwo eine Familiengeschichte mit und ich baue auch immer Teile von meiner eigenen Geschichte damit ein.
Und man fragt sich ja immer, wann hat die Familie eigentlich weggeguckt? Und jetzt hat man vielleicht auch eine Antwort. Ja. Andreas Winkelmann, Deutschlands bekanntester Thriller-Autor, ist heute mein Gast. Und warum du das Wort Krimi nicht so gerne magst, müssen wir gleich dann doch auch nochmal klären. Bis gleich. Mittlerweile schreibt er 2 Bestseller pro Jahr und die Ideen gehen ihm offensichtlich nicht aus. Heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk Andreas Winkelmann und seit Mai 2020 auch mit einem Podcast. Ein Pandemieprojekt, Andreas?
Als wir das geplant haben, war noch keine Pandemie. Also man kann nicht sagen, dass es aus den Zwängen der Pandemie entstanden ist. Aber als wir damit losgelegt haben, war plötzlich Pandemie. Das hat dann wiederum gut gepasst.
Okay, worum geht's?
Es geht um 2 Verbrecher. Ein Verbrecher ist Arno Strobel, der 2. Verbrecher bin ich. Wir bezeichnen uns als Verbrecher, weil wir uns ja Tag ein, Tag aus mit, zumindest geistig mit Verbrechen beschäftigen. Und der Podcast ist als Challenge aufgebaut. Arno und ich, wir erzählen uns jeweils 2 Geschichten. Eine davon ist True Crime, also wahr. Es hat mal irgendwo so stattgefunden auf der Welt. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und da müssen wir uns gegenseitig überführen und versuchen, auf Kommissarart herauszufinden, wo hat jetzt Arno gelogen? Wo habe ich gelogen?
Ah, das ist doch ein gutes Training für Schreiben, kein Detail auszulassen.
Ja, genau.
Und du kriegst nicht vorher einen kleinen Hinweis über seine Assistentin vielleicht oder seinen Assistenten.
Nein.
Und du weißt wirklich nichts. Du bist genauso unbefangen wie wir, wenn wir den Podcast hören.
Ja, genau. Ich weiß, das wäre ja gemein. Und das würde ja auch ein bisschen die Spannung rausnehmen und die Konzentration rausnehmen. Nein, das ist schon wirklich eine Challenge. Die erste Staffel hatte, glaube ich, Arno gewonnen, die 2. Staffel habe ich gewonnen. Es geht dann so immer über die Staffel mit der Punkteverteilung.
Und kannst du gut verlieren?
Nein. Nein, kann ich nicht. Ich habe Ehrgeiz.
Okay, also ich merke, du bist schon wieder drin in den Vorbereitungen für die nächste Staffel. Es geht weiter.
Im Moment liegt er aus Zeitgründen auf Eis, weil Arno schreibt auch 2 Bücher pro Jahr und Lesereise und so weiter. Das ist dann ein bisschen viel geworden. Wir haben jetzt mal eine Pause eingelegt. Aber das Projekt soll wieder belebt werden, ja.
Aber das mit der Zeit hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Erklär mir das nochmal. Das heißt, auch für Dinge, die dir abseits vom Schreiben, der Podcast hat ja noch ein bisschen was mit deiner Tätigkeit als Thriller-Autor auch zu tun, da musst du dann trotzdem Abstriche machen. Das stelle ich mir auch schwer vor.
Ja. Das liegt aber auch ein bisschen in meiner Persönlichkeit begründet, weil ich bin so ein unruhiger Mensch. Ich will immer weiter Neues erleben, neue Abenteuer erleben und nehme mir mitunter auch viel zu viel vor. Ich war jetzt gerade 3 Monate mit dem Fahrrad unterwegs, das schiebe ich dann auch noch irgendwie dazwischen.
Okay, das ist dann natürlich, oder du bist in Kanada und lernst in der Wildnis irgendwie zu überleben oder Pfeil und Bogen zu schnitzen oder Tiere auszunehmen und zuzubereiten oder läufst über den Polarkreis im schwedischen Lappland. Also dann ist natürlich klar, wenn ich das jetzt mal so Moody-mäßig sagen muss, dass es ein bisschen eng wird, ne, beim Abgabetermin.
Genau. Ja, ich habe ja auch nur die üblichen 24 Stunden und wie vorhin schon gesagt, 8 schlafe ich davon und dann wird es schon manchmal ein bisschen kritisch mit der Zeit.
Und trotzdem gibt es ja keine Antwort darauf, auf diese Naturerlebnisse zu verzichten, weil sie dich erdet. Oder was ist das, dass das so wichtig ist? Es ist ja auch ein sportlicher Reiz, es ist ja ein physischer Reiz, es ist ja sicherlich auch Grenzen spüren. Warum brauchst du das so sehr?
Es ist genau all das, was du gerade gesagt hast. Erstmal die Herausforderung, die körperliche Herausforderung, die brauche ich und genieße ich auch. Andererseits bin ich nie mehr bei mir selbst, als wenn ich Mutterseelen alleine auf einen Berg steige.
Noch mehr als beim Schreiben?
Noch mehr als beim Schreiben. Ich bin nie deutlicher Andreas Winkelmann, als wenn ich alleine unterwegs bin in der freien Natur. Und da finde ich mich selbst wieder. Da kann ich mich, wie man immer so schön sagt, auch erden. Und das hat auch nichts mit der Schriftstellerei zu tun. Bei solchen Erlebnissen denke ich nicht über neue Plots nach, denke ich nicht über Psychopathen nach. Da bin ich ganz bei mir. Da versuche ich sogar mal überhaupt nicht zu denken, was ja heutzutage so gut wie unmöglich geworden ist. Einfach
allerdings
nur genießen.
Und ehrlich gesagt, die meisten können auch gar nicht mehr alleine sein. Also dieses, weiß ich jetzt nicht, ich fahre im November gerne mal nach Wangerooge, wo ja auch kein Mensch ist. Das sind jetzt nicht so weite Strecken wie du vielleicht. Aber dieses abschalten können und mit sich alleine gut sein, das ist ja offensichtlich etwas, was dir gut gelingt. Aber erstaunlicherweise viele ja gar nicht mehr können.
Ja, und das ist schade. Wenn man mit sich selber nicht zurechtkommt, das spiegelt sich doch auch ins Außen, oder? Wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, mich selbst nicht gut kenne, wie kann ich dann zu anderen Menschen sein? Bin ich dann authentisch? Bringe ich das rüber, was ich eigentlich sein will? Da stelle ich mir schwierig vor. Und in unserer superschnellen Zeit mit Social Media und Internet und die ganzen Medien, die dazugekommen sind, geht das immer mehr verloren. Die Aufmerksamkeitsspannen der Menschen werden immer geringer und das spiegelt sich auch in Gesprächen wieder, in Beziehungen wieder, finde ich. Und das ist schade.
Und hast du das Gefühl, es läuft gerade ganz gut mit meiner Aufmerksamkeitsspanne oder bist du da sehr enttäuscht?
Nein, das läuft sehr gut. Ich habe nur einmal zur Kenntnis genommen, dass du mich Krimi-Autor genannt hast, aber das ist nicht so schlimm.
Ich schmeiß mich jetzt schon in den Staub, weil das magst du ja überhaupt nicht. Aber du schreibst doch Krimis. Was schreibst du denn dann,
eigentlich,
wenn ich Krimis?
Eigentlich sind es Thriller.
Aha. Und wo ist da der Unterschied? Jetzt bist du aber auch ein bisschen pingelig.
Ja, in der Anzahl der Leichen.
Ach so, okay. Ab wie viel nennt man Thriller und wann heißt es Krimi?
Also im Krimi kommt ja in der Regel immer eine Leiche vor.
Ja, und schon ziemlich früh. Da muss man die ganze Zeit fragen, wer war es jetzt?
Ja, richtig. Nerv. Das übliche Bild, genau. Und im Thriller sind es deutlich mehr Tote. Es sind auch in meinen Büchern immer deutlich mehr Tote. Und die Geschichte ist ein bisschen variabler als in einem normalen Krimi.
Okay, muss
nicht immer
halt
nur
an deinen Reisen, weil du dich dann hinterher mit diesen Leichen wieder austoben musst.
Ja, genau.
Aber es ist so, dieses körperliche Verausgaben, weil du machst ja jetzt nicht eine normale, jetzt mal so einen kleinen Spaziergang um Bodensee, sondern es sind ja schon auch physische Herausforderungen. Das ist auch nochmal Nahrung für deine Fantasie dann?
Also nicht, wenn ich das tue, wenn ich unterwegs bin, beschäftigt sich meine Kreativität nicht damit. Aber die Batterien werden, um das mal so bildlich auszudrücken, die Batterien werden dabei wieder aufgeladen.
Okay.
Das geht bei mir über diesen Weg.
Habe ich
sehr
verstanden.
Gut, wenn ich mich körperlich total verausgaben kann.
Habe ich verstanden. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich noch ein bisschen darüber nachdenken kann. Meine Aufmerksamkeitsspanne peppe ich jetzt nochmal auf mit einem Kaffee und freue mich gleich wieder, dich zu hören. In der Wildnis blüht mein heutiger Gast des Tages richtig auf. Er sagt, dort ist meine Seele zu Hause und Natur erdet ihn. Das kann Klettern sein, Rafting, Bogenschießen, Joggen. Und als Gegenpol gibt es dann immer das, womit auch das Geld verdient wird, lieber Andreas Winkelmann. Muss man ja auch mal sagen, ja. Ne? Als erfolgreicher Thriller-Autor ist das ja auch etwas, was den Alltag finanziert.
Genau.
Dann hat man wieder Ruhe auch zum Sitzen und zum Schreiben. Und gleichzeitig warst du aber auch mit dem Fahrrad unterwegs, mit einem Freund, mit dem Lastenrad. Und was war euer Plan? Also 7600 Kilometer Ost- und Nordsee entlang fahren? Warum?
Ja, eine völlig verrückte Idee. Wir wollten ein Umweltprojekt machen. Markus ist genau wie ich immer ganz gerne in die Natur rausgegangen. Mhm. Wir nutzen also die Natur, um uns, damit wir uns selber besser fühlen und haben gesagt, wir müssen mal irgendwas zurückgeben. Lass uns mal ein Umweltprojekt machen. Lass uns mit Lastenbikes durch Skandinavien fahren, also an der Nordseeküste hoch und an der Ostseeküste zurück, eine Art Rundkurs.
Dieses Jahr war im April.
Mit April sind wir gestartet und das Ganze hat 3 Monate gedauert. Und auf der Strecke sammeln wir Plastikmüll von den Stränden, von den Straßenrändern und sammeln über Social Media Spenden für ein Umweltunternehmen, One Earth, One Ocean. Die kommen aus München und die betreiben weltweit eine maritime Müllabfuhr. Also
ist ein NGO-Unternehmen.
Ja, genau, richtig. Und die sind auf Spenden angewiesen. Und für die wollten wir einen neuen Seehamster, so heißt das kleine Boot bei denen, das dann irgendwo in Südostasien, wo das Plastikmüllproblem auf den Gewässern viel größer ist als bei uns, dort dann Plastikmüll ein. Sammelt. Das war so, das passte alles, verzahnte sich irgendwie alles wunderbar
und
ineinander.
Und auf die Vermüllung der Meere, das war eben die Intention, aufmerksam zu machen. Plastikmüll selber einsammeln, selber aktiv werden, nicht nur sagen, oh Gott, was schmeißen die Leute da weg, sondern handeln.
Genau, richtig.
Und? Hat's geklappt?
Es hat geklappt. Es war eine grandiose
Wo
Sache.
Wo seid ihr denn gestartet?
Wir sind in Hamburg gestartet, dann raus aus Deutschland, an der dänischen Küste entlang, bis nach Hirtshals, dann mit der Fähre rüber nach Norwegen und da hat es uns dann ganz übel erwischt. Also es war dann schon Mai und es war noch Winter in Norwegen. Wir hatten so grausames Wetter.
Okay.
Wir sind nochmal in den tiefsten Schnee
Hattet
gekommen.
Hattet ihr schon Sommerreifen drauf?
Ja, so ungefähr. Wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben schon auch mit ein bisschen Kälte gerechnet, aber nicht mit so viel Schnee noch. Mhm. Und Norwegen war...
Du bist doch doch der Naturexperte. Da guckt man doch vorher mal rein, wie ist das Wetter da?
Ja, so ähnlich hat Markus das auch mir vorgeworfen.
Aha, aha, da kommen wir also an den wunden Punkt. Ja. Ja. Ein Schauspieler und ein Thriller-Autor brechen auf und wissen nicht, dass man Skiunterwäsche einpackt. Genau. Mann.
Ja, und dann war es so eine Quälerei mit diesen Lastenbikes in Norwegen, die Berge hochzufahren. Das haben wir auch unterschätzt. Ich glaube, noch niemand ist je zuvor mit zwei riesigen Lastenbikes durch Skandinavien gefahren.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Akku leer ist, dann ist es ja wie ein E-Auto.
Der ist schnell leer.
Ja. Okay, wo lädt man den denn da auf, wenn du da irgendwie lost bist?
Dann geht's nicht, das hatten wir auch hin und wieder mal. Dann muss man eben ohne Akku fahren, das geht ja auch, ist dann ein bisschen anstrengender. Ansonsten dann auf Campingplätzen. Wir haben versucht, da abends immer einen Campingplatz zu finden, damit wir über Nacht den Akku aufladen können.
Okay, also Weltretten, stellen wir jetzt mal beide fest, ist ganz schön anstrengend.
Ja, es ist unfassbar anstrengend. Ich habe 8 Kilo abgenommen auf der Tour.
Was? Echt? Oh, das mache ich auch. Wo hast du denn aufgehört? Dann fahre ich da weiter. Aber das hat noch nie jemand gemacht mit dem Lastenrad. Ist eigentlich ganz praktisch. Also Kinder raus, ja, Hund raus, Einkäufe raus, Ehemann raus und dann, oder Ehefrau, und dann da den Müll rein. Aber ihr musstet den dann ja auch irgendwo entsorgen. Und hat es dich erschreckt, wie viel die Leute wegschmeißen?
Es hat mich erschreckt, wo wir so viel Müll gefunden haben. Dass Schweden so schmutzig ist, hätte ich nicht erwartet. In Norwegen war es eigentlich weniger ein Problem. Dort werden auch Menschen bezahlt von der Regierung, um die Strände sauber zu halten. Da hatten wir eigentlich gar keinen richtigen Job, muss man mal so sagen.
Ja.
Und in Schweden, wo wir durchs Hinterland gefahren sind, da waren die Straßenränder wirklich ganz schlimm vermüllt. Und das erwartet man in Schweden ja gar nicht, weil man als Tourist diese Gegenden aber auch nicht sieht.
Mhm.
Und die Oldtimer aller der ganzen Welt verrotten in schwedischen Wäldern, habe ich festgestellt.
Oldtimer?
Ja, ja.
Also das verstehe ich nicht. Die parken die da. Das sind doch die Wälder von Ikea. Ja, da muss es doch sauber sein.
Ja, das sind richtige riesige Autofriedhöfe. Die ganzen Oldtimer verrotten da und das Öl.
Das ist ja
Öl
furchtbar, dann läuft das Öl doch in den Grund da.
Ja, genau. Ganz schlimm.
Und taucht etwas von dieser Erfahrung schon irgendwo auf oder ist noch zu früh?
Nein, das taucht auf. Tatsächlich habe ich auch wieder in Schweden jede Menge Lost Places gefunden. Mhm. So richtige Horrorhouses, die mich unfassbar inspiriert haben. Und eines dieser Häuser, ich habe das auch fotografiert, war eigentlich ein Filmset für einen Horrorfilm. Das kann man nicht anders sagen.
Oh Gott.
Und ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Ich war dann auch allein, Markus war vorgefahren. Das war schon echt gruselig. Und aktuell schreibe ich wieder gerade ein neues Buch und da wird dieses Haus auch eine Rolle spielen.
Und das Foto hast du dir ausgedruckt und hängt neben deinem Schreibtisch. Aber an deinem Schreibtisch ist auch alles so dunkel und wahrscheinlich gehst du dann auch noch nachts in so ein Lost House.
Ja, das mache ich. Diese Angst, die mag ich schon ganz gerne spüren. Und das Foto habe ich zwar nicht ausgedruckt, aber es ist immer noch auf meinem Handy. Wenn ich mal Details brauche, schaue ich es mir wieder an.
Aber mich fasziniert, dass ich bin kurz davor, auch mich meinen eigenen Ängsten zu stellen, zu sagen, go for it, genau dahin, wo es dann eigentlich tatsächlich wehtut. Also ihr seid gut wieder angekommen zu Hause, das ist ja klar, ja. Sonst könnten wir heute nicht mehr miteinander reden. Ich glaube nicht gemeinsam, eure Wege haben sich dann ein bisschen getrennt, der eine hat sich mal die Ostsee und der andere die Nordsee vorgenommen. Aber das Ziel war gleich, nämlich Plastikmüll zu sammeln und diesem Thema bist du auch noch verpflichtet oder kommt auf einen prominenten Autor nicht auch viele zu und sagen, ey Andreas, gib uns doch mal deine Stimme hierfür oder mach doch mal für oder willst du nicht doch mal? Wie entscheidest du, wann du dich einsetzt?
Das muss authentisch sein. Ich muss ein Interesse dafür haben. Wenn das Interesse von jemand anderem generiert wird, in Form einer Anfrage oder in Form von Bezahlung, dann ist es ja nicht mein eigenes, dann würde ich das nicht machen. Ich muss schon selbst dahinter stehen, um mich zu engagieren. Das ist mit dem Plastikmüll sammeln genau die gleiche Geschichte. Wenn ich nicht selbst dahinter stehe, fahre ich doch nicht 3 Monate mit dem Fahrrad durch Skandinavien.
Ja. Okay, und dann noch 8 Kilo abnehmen, das ist natürlich auch schwer beeindruckend, aber nicht das Wichtigste natürlich und darum ging es ja auch gar nicht.
Genau.
Andreas Winkelmann, Bestsellerautor mit Hang zu extremen Naturerfahrungen und zu erfolgreichen Büchern. Gleich mehr. Andreas Winkelmann, das ist der Name, mit dem er heute mein Gast ist hier im HR3 Sonntagstalk. Das ist der Name, der in seinem Ausfall steht und womit er auch die Bestsellerlisten hochkrabbelt, immer an die Position 1. Aber er arbeitet auch als Pseudonym und als Autor unter dem Namen Frank Kodiak und Henrik Winter. Die Buchcover der Bücher von Henrik Winter sind eher so weiß mit rosa Tupfen, lieber Andreas, ganz anders als die harten Thriller, mit denen du sonst Erfolge feierst. Wer steckt denn eigentlich hinter diesem Henrik?
Henrik ist wirklich eine Ausnahmefigur, denn das, was er in seinem Buch die Antwort auf vielleicht beschreibt, ist ein Teil meiner Lebensgeschichte.
Mhm.
Deswegen gibt es den Henrik Winter eigentlich auch nur. Ich bin 8 Jahre lang in Bremen Taxi gefahren. Aber kein normales Taxi, sondern ein Krebstaxi. Also ich habe Menschen zur Chemotherapie oder zur Strahlentherapie gefahren. Und diese Menschen sitzen dann über mehrere Monate hinweg relativ lange Zeit mit mir zusammen im Auto. Und da entstehen natürlich Beziehungen und Bindungen. Das kann man gar nicht verhindern. Mhm. Gerade weil die Menschen mit dem Tod kämpfen. Und
das war dir auch bewusst, als du diesen Job angenommen hast?
Nein. Ich habe gedacht, das ist normales Taxifahren. Und das hat sich dann erst später so entwickelt. Aber trotzdem war es auf der einen Seite die beste Zeit, die ich als Schriftsteller hätte haben können, weil ich so viel über Menschen und deren Befindlichkeiten und über diese dramatischen Ereignisse und die Gedanken, die damit einhergehen, gelernt habe. Es war aber auch gleichzeitig sehr schwierig, weil nicht alle überlebt haben, diese Therapie. Und das hat man natürlich auch mitbekommen. Und dann gab es mal eine junge Frau, 25 Jahre alt, die zur Therapie musste. Und sie hatte eine Lebenserwartung von einem halben Jahr von den Ärzten bekommen. Mhm. Und dieses letzte halbe Jahr habe ich mit ihr zusammen im Taxi verbracht. Und mit ihrer kleinen Tochter, die ganz oft mit zur Therapie gekommen ist, weil niemand anderes da war, um auf sie aufzupassen. Das war hart und es war gleichzeitig auch wunderschön. Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich in diese junge Frau verliebt. Das ging auch überhaupt nicht anders. Es war aber mehr so aus dem Beschützerinstinkt heraus. Ja, es ist dann das Worst-Case-Szenario auch eingetreten am Ende und mir war immer klar, diese Geschichte ist so einzigartig, da musst du mal irgendwann ein Buch darüber schreiben. Es hat dann 10 Jahre gedauert, bis es soweit war, dass ich auch darüber schreiben konnte. Und da war ich aber als Winkelmann schon Krimi- und Thriller-Autor und konnte jetzt nicht mit einer Love-Story kommen.
Also das geht nicht, ne? Wenn man in dem einen Genre erfolgreich ist, kannst du nicht auch noch sagen, mit gleichem Namen, also das ist ja dein echter Name, könntest du auch in einem anderen Genre tätig sein? Das funktioniert selten.
Man hat mir davon abgeraten, sowohl Agentur als auch Verlag haben mir davon abgeraten, meinen eigenen Namen dafür zu nehmen. Da habe ich mich dann überzeugen lassen und mir ein Pseudonym gesucht.
Und ist Henrik der Name, den du gerne von deinen Eltern bekommen hättest und weil du den Winter so magst, oder?
Das Letztere stimmt ganz genau, weil ich so ein Wintermensch bin, sollte der Nachname Winter sein. Und dann habe ich einfach nur irgendeinen Vornamen gesucht, der einigermaßen damit harmoniert.
Okay, ja, Henrik kann man sich auch mit Eiszapfen am Bart vorstellen. Aber es ist natürlich sehr berührend, was du erzählst. Und dieses Leben, das stelle ich fest am Sonntagmorgen, ist für dich wie ein großes Netz an Emotionen und an Geschichten. Eigentlich jeden Tag, wo du aufstehst und wo du anderen Menschen begegnest. Und das teile ich mit dir, dass das, was wir Leben nennen, eigentlich das Beste, der beste Fundus ist für Geschichten.
Ja, zu 100% stimme ich zu. Genau.
Und als ehemals schüchterner Schüler lohnt es sich dann doch auch, auf Menschen zuzugehen und sich einzulassen, oder?
Ja, das ist sicherlich das Beste, was ich in meinem Leben getan habe, dass ich mit diesen Sachen gestellt habe, dass ich nicht introvertiert geblieben bin.
Ja, weil sonst erzählt dir ja auch niemand etwas. Also ein lesenswertes und sehr in vielen Augenblicken auch sicherlich sentimentales Buch, die Antwort auf vielleicht, aber es hat auch starke Augenblicke von Stärke. Und die muss man auch haben, wenn man Thriller liest. Wer konsumiert die mittlerweile? Hat sich die Leserschaft geändert?
Für viele überraschend, dass 80% der Leser, Leserinnen sind. Mhm. Gerade in diesem, ich sage mal in Anführungsstrichen, blutrünstigen Genre sind es Frauen. Wenn ich auf einer Lesung bin und da sitzen 100 Gäste, sind davon 80, 85 Frauen und ein paar Männer, die wahrscheinlich das Auto gefahren haben und deswegen dabei sind.
Und den
sind.
Leserinnen sagt man ja nicht, wie den Kreativschaffenden immer, ihr müsst doch alle krank sein, wenn ihr sowas lest. Weil das wird dir ja häufig mal vorgeworfen.
Aber ich gebe die Frage dann auch ganz gern zurück. Also wenn man mir die stellt, kann ich ja noch immer sagen, okay, bei mir ist das ist meine Leidenschaft, ich bin krank, aber ich verdiene auch mein Geld damit. Aber was ist mit euch? Krank. Ihr gebt Geld dafür aus, dass ihr euch meine ganz kranken Gedanken, dass ihr euch damit beschäftigt, mit diesen Gedanken. Was stimmt denn mit euch nicht?
Ja, wie krank seid ihr denn? Okay, aber das offen zu sagen, ich bin krank, das denkst du ja nicht wirklich.
Nein, aber man muss in diesem Genre ein wenig damit spielen, finde ich.
Ja, das finde ich auch so. Ein bisschen gruselig bist du wahrscheinlich auch so. Wenn man dich kennenlernt, ist man sicherlich so ein bisschen verhalten und denkt, oh, vielleicht lebt das doch jetzt aus.
Ja, ich kann das tatsächlich auch. Und ich mache das auch ganz gerne mal, dass ich mit diesem Klischee ein bisschen, wenn meine Tochter ist 28 Jahre alt, wenn sie einen neuen Freund mit nach Hause bringt, dann versuche ich erstmal möglichst gruselig daherzukommen, damit er erstmal abgeschreckt ist.
Okay, der muss schon in dieses einsame Haus im Wald, der muss ja diese zähnefletschenden Schäfer und Mixe überstehen. Wenn er es dann irgendwie auf allen Vieren an den Küchentisch geschafft hat, dann kommt der Papa.
Es gibt im Moment wieder einen Anwärter und ich habe schon gehört, er hätte sehr viel Respekt vor der ersten Begegnung, die noch nicht stattgefunden hat. Aber ich bereite mich vor.
Für alle Väter von Töchtern, was ist der beste Tipp, um potenzielle schlechte Verehrer, wollen wir ja nur abschrecken. Vielleicht ist er entpuppt er sich ja auch ganz gut und du vertreibst den.
Nein, das spüre ich dann schon. Und dann, wenn er meinen Humor dann versteht und wir beide klarkommen, dann ist er der Mann fürs Leben, für meine Tochter. Dann habe ich das entschieden.
Okay, und wo muss er erstmal durch? Was hilft immer, um Leute abzuschrecken?
Am besten erstmal den Bogen schon in der Hand haben, wenn ich die Tür öffne. Mit eingelegtem Pfeil. Ja.
Gut, Amor mal anders.
Genau.
Ich danke dir, lieber Andreas Winkelmann, für unseren Sonntagstalk und wünsche dir, ja, wahrscheinlich bist du schon wieder am nächsten Buch auch dran. Ne? Nach dem Buch ist ja irgendwie immer wieder vor dem Buch.
Es gibt nur ganz wenige Zeiten, wo ich nicht schreibe. Ja, ja, ich bin wieder an einem neuen Buch dran, genau.
Und die verhaust du dann ab und fährst weg oder was machst du dann? Räumst du Schreibtisch auf?
Wenn ich nicht schreibe, dann bin ich draußen, genau. Okay, dann bin ich draußen. Oder renoviere mein altes Haus, das kann auch passieren.
Okay, also ich muss mir um dich keine Sorgen machen, du hast genug zu tun. Bis bald.
Dankeschön, bis bald. Ciao.